und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger. Ich war ganz lange stellvertretende Einrichtungsleitung. Ich bin immer noch Kindheitspädagogin und ich bin Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte mit dem Schwerpunktthema Adultismus und Partizipation und so ein bisschen alles, was da drumherum noch so dazu passt. Und in diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen von Situationen in Kitas, bei denen ich mir denke, oh, wenn wir das Fachwissen haben, und wenn wir dann Situationen reflektieren und ein bisschen Empathie obendrauf packen, dann kriegen wir das doch alles viel besser hin. Dann wird doch die Kita-Welt viel, viel schöner. Und manchmal lade ich mir Gäste ein in den Podcast, um zu bestimmten Themen nochmal zu sprechen. Und heute habe ich auch einen Gast und ich freue mich sehr, dass sie da ist, nämlich Carina Neumann. Vielleicht kennst du sie schon von Instagram oder über andere Plattformen. Sie ist nämlich super, super viel unterwegs. Man kommt eigentlich nicht an ihr vorbei, zum Glück. Carina ist auch Kindheitspädagogin und sie ist total gut unterwegs in den Bereichen Entwicklung, Entwicklungsförderung und Psychomotorik. Sie ist außerdem Sprachentwicklungsexpertin, Kinderschutzfachkraft und hat einen Master noch, sehe ich hier gerade, im Bereich Bildungsmanagement. Sehr cool. Und ja, sie hat noch einen Podcast für die Kindertagespflege und das finde ich ziemlich großartig, weil die Kindertagespflege einfach ein bisschen zu kurz kommt. So im Gesamten habe ich immer so den Eindruck. Deshalb finde ich das gut, dass es da noch einfach ein extra spezifisches Angebot gibt. Und ich durfte Carina letzte Woche beim Deutschen Kita-Leitungskongress sehen und ihren Vortrag angucken und ein bisschen sprechen wir jetzt vielleicht auch noch darüber. Aber jetzt erstmal Carina, herzlich willkommen.
Ja, hallo Fea, schön, dass ich da sein kann.
Ja, ich freue mich total, dass es endlich klappt. Habe ich was vergessen zu sagen? Möchtest du irgendwas korrigieren oder ergänzen?
Also ich glaube, du hast schon sehr viel, sehr, sehr viel gesagt. Also ihr habt ja schon gemerkt, ich mache sehr, sehr viel. Ich habe auch schon sehr viel gemacht. Ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt also, ich bin so vielseitig interessiert. Ja, vielleicht kannst du noch, können wir noch ergänzen, dass ich ja auch noch Akademieleitung bei Spektrum Kita bin.
Richtig.
Jetzt gerade mache ich auch noch eine Weiterbildung zum Thema Pickler-Pädagogik, einfach weil ich diesen Ansatz so unheimlich toll finde und das schon seit Jahren und habe jetzt gedacht, ach, ich will mich da noch weiter drin vertiefen. Und das soll aber heute wahrscheinlich gar nicht so viel Thema sein. Aber das ist so das, womit ich mich jetzt gerade auch noch sehr viel beschäftige.
Ja, aber vielleicht können wir noch kurz zwei Sätze zu Spektrum Kita sagen. Das ist im Grunde ein Fortbildungsanbieter mit Online-Fortbildungen.
Genau, richtig. Also mit Online-Fortbildung, Online-Live-Fortbildungen, aber eben auch Selbstlernkurse, alles um das Thema Pädagogik allgemein, aber eben auch im Bereich Management, weil wir eben auch sagen, Kitas brauchen ein gutes Management, gute Qualität, Qualitätsentwicklung, damit eben ja dieses Unternehmen Kita letztendlich auch gut funktionieren kann.
Ja. Und da braucht es ja noch einen ganzen Haufen mehr, damit so ein Unternehmen Kita gut funktionieren kann. Ich habe noch gar nicht jetzt so richtig das Thema gesagt. Wir möchten heute gerne sprechen über Burnout unter pädagogischen Fachkräften beziehungsweise auch über die Prävention. Und da bin ich drauf gekommen, weil du gesagt hattest, du startest dazu so eine Art, ich glaube, Infowoche, Themenwoche, irgendwas war da. Und ich dachte, ja, das ist vielleicht echt so ein Thema, wo wir mal drüber sprechen sollten, weil ja einfach ganz, ganz viele schwierige Situationen gerade in Kindertageseinrichtungen sind. Also wir alle wissen ja, dass die Rahmenbedingungen in den meisten Kitas einfach richtig schlecht sind. Nicht mal nur nicht gut, sondern halt einfach schlecht. Und genau, aber vielleicht magst du kurz zum Einstieg ein bisschen erzählen, warum dich das Thema Burnout überhaupt so interessiert, warum dich das, warum du darüber mehr aufklären möchtest, sagen wir es so.
Ja, also ich bekomme das ja auch mit, was alles so in den Kitas passiert. Als Dozentin, Referentin bin ich ja jeden Tag, ist ja mein täglich Brot eigentlich, mit, genauso wie bei dir auch, mit Fachkräften in Kontakt. Und ich erlebe halt in den letzten Jahren zunehmend verstärkt auch die Erschöpfung der Fachkräfte, das Rotieren im Alltag. Das alleine arbeiten mit vielen, vielen Kindern, und auch häufig dann die, ja, Überforderungssituation. Und ich selber war ja auch, wenn auch nicht ganz so lange, aber war auch stellvertretende und auch Kita-Leitung in verschiedenen Einrichtungen und habe das auch da sehr, sehr stark mitbekommen, ja, dass Fachkräfte am Rande ihrer Kapazität und Ressourcengrenze, inklusive mir auch, gearbeitet haben und ich das damals schon lange vor dem ganzen Thema Kinderschutzkonzept mitbekommen habe, wie wichtig oder welcher Zusammenhang eigentlich besteht, wie wichtig wir als Fachkräfte in unserer Kraft sozusagen, ja, in unserer Fachkraft gebraucht werden, um eben gut für Kinder auch sorgen zu können. Und dann bin ich in dem Zusammenhang eben auch auf viele Studien gestoßen und habe mich da sehr stark auch belesen zu diesem Thema, weil mich dieser Zusammenhang auch so interessiert hat. Und da sind wir auch wieder beim Thema Pickler angekommen. Thema Feinfühligkeit nämlich, und wie stark sich eben diese Feinfühligkeit auch auswirkt von uns Fachkräften auf Kinder, je nachdem, wie wir uns eben fühlen. Jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema Burnout. Also ich bin ja selbst betroffen im Thema Burnout, wenn auch nicht in der Zeit, in der ich in der Kita gearbeitet habe, aber eben jetzt auch danach. Und konnte mir bis dahin auch gar nicht so wirklich vorstellen, was es bedeutet, einen Burnout zu haben. Also einen Burnout, was heißt das überhaupt? Und das ist auch häufig ja mit Depressionen verbunden. Und ich kann mir nur wirklich sehr schwer vorstellen, wenn es so einem so geht. Und wir hören das ja immer ständig, ne? Burnout, es gibt ja ganz viele Schlagzeilen, ne? Kita-Fachkräfte im Burnout oder kurz vorm Burnout oder am Rande ihrer Kräfte. Und die Burnout-Rate ist ja, wer weiß, wie hoch auch in unserem Beruf oder grundsätzlich in sozialen Berufen. Möchte mir nur schwer ausmalen, wie es ist, wenn man sich so fühlt, wie ich mich gefühlt habe zu der Zeit, wenn man dann noch mit Kindern arbeitet, und was das dann auch mit den Kindern macht. Und ja, das war einfach ein Thema, mit dem ich mich halt sehr stark beschäftigt habe und ich auch darüber aufklären möchte, wie wichtig einfach dann auch in dem Zuge ja diese Selbstfürsorge auch ist, von der ja auch immer jetzt gesprochen wird, Achtsamkeit, aber wie wichtig und wie ernst zu nehmen dieses Thema letztendlich auch ist.
Ich habe ja gerade schon gesagt, ich war ja bei deinem Vortrag auf dem Kita-Leitungskongress und du hast da ja auch diese Studien zitiert und aufgezeigt, wie hoch eigentlich tatsächlich diese Krankheitstage sind. Und jetzt ist es ja so, ähnlich wie du gesagt hast, ich sehe das ja auch in Kindertageseinrichtungen und ich weiß auch, dass Krankheitstage gestiegen sind und so weiter. Und du hast ja dann da eine Zahl benannt, die ich jetzt natürlich vergessen habe. Aber da dachte ich so, krass, das ist schon richtig viel. Wenn jede Fachkraft im Jahr oder im Monat so und so viel fehlt und die anderen fangen das auf, uiuiui, ja.
Und das ist ja in der Regel nicht in dem, in dem Stellenschlüssel einberechnet, die Krankheitstage, ne? Das muss
Ja.
man ja auch noch dazu sagen. Genau, also die Zahl sind 30,8 Tage im Jahr, laut der Barmer Stiftung 2022, die Fachkräfte im Durchschnitt, also pädagogische Fachkräfte im Durchschnitt, krank sind. Und das sind eben 65% mehr als ja, ein normaler Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Ja, die sind im Durchschnitt circa 20 Tage im Jahr krank, das sind 4 Wochen und im Erziehungsbereich sind es halt eben über 6 Wochen tatsächlich Krankheit. Also 6 Wochen Urlaub Und 6 Wochen Krankheit kann man ja dann schon mal einrechnen, sind 12 Wochen im Jahr, wo eine Fachkraft ausfällt. Das sind 3 Monate.
Das ist schon viel. Also ja, wie gesagt, ich kenne das auch und ich hatte auch teilweise viele Krankheitstage einfach, weil jede Magen-Darm-Erkrankung, die dann irgendwie mitgeht, na, nimmt man mit und dann hat man gleich wieder 3 Tage irgendwie auf der Uhr so. Aber wenn man sich das so in Wochen einfach mal umrechnet, ist das schon richtig viel. Würdest du sagen, dass das schon so ein Hinweis auch sein kann auf eine Burnout-Gefahr oder ist es halt eine generelle Belastung, generelle Keimbelastung, die es halt gibt und man nimmt es so mit? Gibt es da irgendwie was, wo man das so festmachen kann?
Ja, also es ist wichtig zu sagen, natürlich haben wir auch Bakterien, Keime, Viren, die wir aus der Kita mitschleppen. Ja, einfach weil die Kinder uns das reinschleppen, weil wir natürlich auch mal krank sind im Jahr. Ja, das ist ja ganz normal. Aber wenn man auf das Thema Burnout schaut, dann sagt man auch, der Körper schlägt sozusagen auch Alarm. Und man kann eben auch erkennen, wenn man eben sehr, sehr häufig kränkelt, wenn man sich sehr häufig schlapp fühlt, wenn man auch viel verspannt ist und so weiter, dass das auch Anzeichen eines Burnouts sein können. Also wie gesagt, es muss nicht, aber es kann. Und wenn man sich eben sehr stark auch belastet, erschöpft fühlt, auch Schlafprobleme, Konzentrationsprobleme, oft Kopfschmerzen, Magenschmerzen und solche Sachen alles hat, Muskelverspannung, dann können das Anzeichen sein, dass man ja auf ein Burnout ja quasi zuläuft.
Und also ich muss echt gestehen, ich habe mich da noch nie so richtig damit befasst. Ich kenne auch so grob Symptome und so. Und was ich mich dann manchmal gefragt habe, ist, ab wann ist denn jetzt quasi die Anzahl der Symptome oder die Häufigkeit so, dass ich mir vielleicht da mal Gedanken drum machen sollte?
Ja, also beim Burnout kommen halt sehr viele Dinge zusammen. Ja, also sowohl halt auf der körperlichen, also physischen Ebene, als auch auf der emotions-, also auch psychischen Ebene. Also es ist schwer zu sagen, ab wann jetzt genau man also in ein Burnout fällt, weil das sind auch so schleichende Prozesse. Ganz häufig fängt es halt erstmal auch an, dass man sich auch vom Job stark vielleicht auch distanziert, dass man, wie gesagt, sich auch immer mehr erschöpft fühlt, dass man ängstlich ist, dass man auch zunehmend das Gefühl hat, irgendwie auch so die Kontrolle zu verlieren. Dann kommt, also war es bei mir so, dass dann eben auch starke Schlafprobleme dazugekommen sind. Am Anfang, ja, ist das ja mal, das ist ja auch mal normal, dass man nicht so gut schläft. Ja, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dann irgendwann jede Nacht zwischen 3 und 4 aufgewacht bin und dann einfach gar nicht mehr schlafen konnte oder auch gar nicht erst mal einschlafen konnte, weil auch so ein Gedankenkarussell dann auch da war und viel Angst auch dabei war, dass man auch so eine innere Leere dann irgendwann hat. Und das sind dann auch Symptome, die können dann eben auch mit einer Depression zusammenhängen. Also nicht jedes Burnout ist gleich eine Depression, aber häufig stehen diese Dinge dann auch zusammen. Und ja, man ist dann halt auch gestresst, sehr gestresst. Man verliert auch den Überblick, ist vergesslich, ist nicht mehr so leistungsfähig. Und ja, wenn man diese ganzen Symptome hat, dann sollte man schon mal auf seinen Körper auch hören, das ernst nehmen und es im besten Falle gar nicht so weit kommen lassen, sondern halt schon vorher auch sehr gut auf sich achten. Aber häufig sieht das Umfeld das auch, aber man selber sieht es nicht. Das war zum Beispiel auch bei mir so, ne? Da hat das Umfeld gesagt, ah, Karina, du musst mal ein bisschen besser auf dich aufpassen, du brauchst ein bisschen mehr Erholung und so. Ja, das geht schon alles, ne? Und irgendwann merkt man aber, dass es dann doch zu viel war oder zu viel wird und das auch alles einem irgendwie gar keinen Spaß mehr macht, auch ja, so eine innere Leere dann, wie gesagt, auch hat und ja, und man auch gar nicht mehr so den Drang hat, sich auch irgendwie nach der Arbeit noch zu verabreden oder überhaupt gar keinen, ja, gar keine Kraft auch für soziale Treffen zum Beispiel auch hat. Und dann sollte man wirklich mal dann sollte man wirklich mal schauen, ob das, also wenn das öfter der Fall ist und langfristig der Fall ist und auch schon bei euch sehr, sehr lange so ist, dass ihr quasi nach der Arbeit auch überhaupt zu gar nichts mehr in der Lage seid, dann ja, sollte man wirklich mal schauen, was man A dagegen tut, oder ob man sich auch Hilfe holen sollte.
Ja, also ich glaube, zumindest in Teilen die Symptome kennen wahrscheinlich wirklich alle, die in der Kindertageseinrichtung gearbeitet haben oder arbeiten. Ich glaube, das ist total gut nachvollziehbar. Ich überlege gerade, welche Frage will ich jetzt zuerst stellen? Ich glaube, ich stelle zuerst die Frage nach der Selbstfürsorge. Du hast gesagt, wenn man das so an sich beobachtet, dann ist wichtig, dass man erst recht auf sich achtet. Hast du da irgendwie einen Tipp, vielleicht auch, was man präventiv schon mal unternehmen kann oder was vielleicht auch Träger oder Leitungen unternehmen können? Gibt es was, was ich auch grundlegend vielleicht einfach verändern müsste? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal.
Ja, also bei mir war es ja so, dass ich mich dann auch in Therapie begeben habe, weil ich eben genau auch in der Verhaltenstherapie solche Sachen auch dann für mich gelernt habe. Und ja, man schaut sich dann eben auch an, was sind auch bei mir quasi so die Triggerpunkte, auch die innere Haltung, die innere Einstellung auch zu verschiedenen Dingen. Also es kann auch ein hoher Perfektionismus auch dazu führen und den auch mal ein bisschen abzulegen. So dieses Pareto-Prinzip, ja, also 80% reichen, es müssen nicht immer 300% sein. Ne? Also diesen Perfektionismus auch mal abzulegen und im Sinne der Selbstfürsorge, das hattest du ja auch gesagt, wirklich Pausen zu machen. Also Pausen war für mich, ja, warum soll ich denn Pausen machen? Also gerade in der
Läuft ja gut.
Selbstständigkeit läuft ja gut und ist ja Zeitverschwendung, dann schaffe ich ja nichts. Also, das war so ein kompletter Denkfehler. Und das ist auch etwas, Pausen, gerade in den Einrichtungen, ich weiß es auch noch als Einrichtungsleitung, habe ich das ganz oft auch nicht gemacht oder nicht geschafft und das da auch nicht drauf bestanden. Aber Pausen, Erholung sind unheimlich wichtig. Und es ist auch eigentlich egal, mehr oder weniger egal, was wir in diesen Pausen machen. Aber wir sollten definitiv Pausen auch fest einplanen. Also Termine. Also ich mache mittlerweile Termine mit mir selber. Ja, letzte Woche zum Beispiel, habe ich einen Termin gemacht. Weil ich muss mich auch dazu zwingen, ja, habe ich einen Termin gemacht bei der Thai-Massage und habe mich dann auch dazu selber überredet, nicht 60 Minuten, sondern das ganze 90 Minuten zu strecken, was auch ein bisschen teurer war, natürlich. Aber so trickse ich mich quasi selber dann auch aus, ja. Also Termine mit mir selber zu machen, wirklich zu schauen, Termine in meinen Kalender für mich auch einzuplanen. Weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich auch oft, ach ja, da ist ja noch Platz und da kann ich ja noch dies und da kann ich ja noch das, ne? Also das ist schon mal, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, darauf zu achten, Pausen zu machen. Auch oder gerade weil der Alltag so stressig ist, gerade weil der Alltag in der Kita so stressig ist, auch auf seine Pausen zu bestehen. Und sich auch einen guten Ausgleich zu suchen. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich gar nicht wusste, was tut mir eigentlich auch gut. Also was tut einem selber auch tatsächlich gut? Wo kann ich auch wirklich mich selber auch erholen? Wobei kann ich mich auch entspannen? Also da kann man sich auch mal eine Liste machen, zum Beispiel mit all den Dingen, die einem gut tun. Und wenn man das nicht sofort auf Anhieb weiß, dann kann man ja auch Dinge ausprobieren und dann eine Liste dann führen und zu sagen, okay, also Das ist es und das ist es aber auch auf gar keinen Fall. Ja? Also wenn ich mich erholen will, dann mache ich das, aber das mache ich auf jeden Fall nicht. Und das kann für den einen komplett anders sein als für den anderen. Ja? Für mich zum Beispiel ist Erholung, hat viel mit Aktivität zu tun. Also wenn ich selbst auch aktiv bin. Es geht nicht immer nur darum, sich die Massage abzuholen oder in der Sauna zu liegen oder was auch immer, sondern kann auch zum Beispiel im Extremsport liegen. Oder, ne, also manche sagen, mich erholt es, wenn ich eine 50 Kilometer Fahrradtour mache. Andere sagen, ja, um Gottes Willen, ich lege mich lieber 2 Stunden aufs Sofa und mache mir Netflix an oder was auch immer. Also das kann ganz unterschiedlich sein und das kann auch manchmal in verschiedenen Zeiten unterschiedlich sein, je nachdem, wie viel Zeit man auch hat, wie viel Lust man auch auf verschiedene Dinge hat. Und da einfach mal so auf sich und seinen Körper zu hören, brauche ich jetzt auch Erholung und sich das dann auch wirklich eingestehen. Und das machen wir, glaube ich, grundsätzlich auch viel zu wenig, weil wir auch, gerade auch wir Fachkräfte für die Kita und für die Kinder und ja, wir wollen ja auch immer noch alles rausholen, ne? Für die anderen, aber dabei vergessen wir uns selber auch oft, ne? Und das ist, glaube ich, schon auch ein großes Problem. Und da dürfen wir auch immer wieder an uns selbst denken und auch unsere Grenze aufzeigen und sagen, nein, das mache ich jetzt nicht noch, auch noch, sondern ich lasse mal 5 Grad sein und schaue jetzt mal, dass ich, und wenn es auch nur 5 Minuten sind, Dinge für mich tue. Genau, und nicht noch extra dies und extra das mache. Also auch da mal in der Kita drauf schauen, was lassen wir auch mal sein? Was muss es vielleicht auch gar nicht alles?
Ja, also ich muss noch mal an deinen Vortrag denken, weil du hast ja auch die Frage gestellt, dann an die Leute, die da waren, es waren ja einige da, wer hat denn in der letzten Woche Pausen gemacht? Und wer hat denn keine gemacht? Und wer hat denn vielleicht so, ne? Und da waren einige dabei, die keine gemacht hatten. Und du warst da nicht so richtig überrascht. Ich saß da und ich saß in der ersten Reihe und habe mich so umgedreht und habe gedacht, boah, krass, das sind wirklich Leute dabei, die keine Pausen gemacht haben. Und du warst komplett gar nicht überrascht. Du hast da
Nee.
voll damit gerechnet.
Ja, ich habe leider voll damit gerechnet, weil ich ja viel mitbekomme, was da gerade so auch bei euch in den Einrichtungen abgeht. Und auch, dass viele Fachkräfte, weil sie natürlich auch ihre Kollegen nicht bei im Stich lassen wollen, weil sie für die Kinder da sein wollen, halt an auch bis an die Erschöpfungsgrenze, ihre eigene Erschöpfungsgrenze gehen und ja, lieber auf ihre eigene Pause verzichten, als zum Beispiel auch die Kolleginnen dann alleine in der Gruppe stehen zu lassen, was ich super gut verstehen kann. Also ich habe das früher genauso gemacht. Aber wir wissen halt einfach, dass das, wenn man das jeden Tag und immer macht, dass das wirklich gefährlich sein kann.
Ja, und es gibt ja auch nicht umsonst dieses Arbeitszeitengesetz, das sagt nach so und so viel Stunden so und so viel Pause, ne?
Genau,
Ja,
und dann
und
heißt Pause ja auch wirklich Pause und nicht Abrufbereitschaft. Ne,
ja.
das muss man ja auch nochmal dazu sagen.
Ja, und das heißt auch nicht das Babyphone mitnehmen und nebendran
Genau.
stehen haben und so.
Genau, also Pause heißt ja wirklich, ich darf die Einrichtung verlassen und niemand kann mich in der Zeit quasi erreichen. Ne? Also
Ja.
ich gehe einmal um den Block, in den Supermarkt oder sonst wohin und bin halt wirklich diese 30 Minuten in der Regel ja dann auch weg.
Ja. Ja, genau. Also, oder könnte potenziell weg sein, eben 30
Genau,
Minuten.
könnt, genau,
Ja,
ja.
ja. Ja, also das ist schon, ich merke das schon jetzt auch immer mehr, was das eigentlich für ein großes Thema ist. Ich finde es total gut mit diesem Termine mit sich selbst machen irgendwie, ja, um dem Ganzen auch so eine Wichtigkeit vielleicht zu geben. Was hältst du von solchen Präventions- oder ja, so Gesundheitspräventionsprogrammen? Es gibt ja manchmal sowas wie Betriebssport, Yoga, irgendwie am Abend noch für alle oder so. Ist das eher dann sowas wie ein zusätzlicher Termin, wo man halt hingeht, oder denkst du, das kann schon auch was helfen?
Ja, also ich glaube, es kann schon auch was helfen, wenn man es eben nicht als ein zusätzlichen Zwangstermin für sich wahrnimmt, sondern wenn man das gerne macht und wenn man da auch wirklich was rausziehen kann. Wenn das aber nicht so ist, dann glaube ich, ist das eher eine Verschlimmbesserung des Ganzen.
Ja, also ich glaube das fast auch, dass das so ist. Ich kenne mich da aber nicht so aus, deshalb so diese Frage. Und dann wollte ich dich gerne noch fragen, hast du irgendwie Tipps, was man noch machen kann, quasi in der Situation, so den Tag über, um so in der eigenen Kraft zu bleiben? Jetzt mal abgesehen von Pausen. Also das werde ich ja auch immer wieder gefragt, was können wir denn tun, um jetzt bei einem herausfordernden Verhalten von einem Kind nicht komplett irgendwie den Kopf zu verlieren, so gefühlt. Gibt es irgendwas, was du sagst, das kann in der Akutsituation am Tag, wenn ich merke, jetzt verlässt mich gerade so ein bisschen die Kraft, das könnte helfen?
Also in der Kita haben wir ja Gott sei Dank in der Regel die Situation, dass wir im Gegensatz zur Kindertagespflege zu mehreren in der Gruppe stehen. Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, dann auf sich selbst zu achten, auf sich selbst zu schauen und zu gucken, kann ich vielleicht jetzt gerade diese Situation auch an meine Kolleginnen, meinen Kollegen vielleicht abgeben und sagen, ich komme hier gerade nicht weiter. Probier du es doch noch mal, weil wenn das hier so weiterläuft, dann weiß ich nicht mehr, was noch passiert. Ja, also sich das auch wirklich einzugestehen. Und dann muss aber im Team wirklich die Haltung vorhanden sein, das ist keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke, weil die Person so reflektiert ist, dass sie das für sich erkennt, dass sie hier gerade an ihre eigenen Grenzen stößt und dann ja, lieber diese Situation gerade auch abgibt an jemand anderes, als dass sie für sich selbst vielleicht den Geduldsfaden oder sonst was verliert und das ist dann für niemanden gut. Und das habe ich auch schon oft erlebt, dass das nicht als Stärke gesehen wird, sondern als Schwäche interpretiert wird und dann gesagt wird, ja, du kommst ja nicht mal, ne? Also was bist du denn für eine Fachkraft? Du kommst ja nicht mal in dieser Situation klar oder dann wird das dann auch noch so ausgelegt. Also das finde ich ganz, ganz gruselig, dass das gemacht wird. Teilweise immer noch. Also wirklich, das muss dann aber auch als Stärke gesehen werden. Und was mir immer auch geholfen hat, zum Beispiel, ist auch mal tief durchatmen.
Das
Also
sage ich auch
einfach
dann immer,
mal
ja.
durchatmen,
Ja.
wirklich anhalten, auf seine eigene Atmung schauen. Also wirklich einmal tief oder auch innerhalb der Situation einfach nochmal zu zählen, also so innerlich zu zählen, vielleicht bis drei oder vielleicht sogar auch bis fünf oder auch bis zehn, um einfach für sich so diesen Abstand auch zu gewinnen und zu sagen, okay, und jetzt starte ich nochmal neu, um zu sagen, okay, jetzt so hat es jetzt gerade nicht funktioniert oder so, da komme ich jetzt gerade wirklich an meine Grenze und muss jetzt nochmal tief durchatmen oder nochmal bis drei zählen und mich nochmal sammeln. Auch noch mal überlegen, was mache ich denn jetzt hier gerade eigentlich? Also das sind so diese ganz akuten Situationen und halt wirklich, was ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, immer ja zu schauen, dass ich, und das fällt auch manchmal nicht so einfach, dass ich die Sachen, die das Kind mir gegenüber äußert, sagt, macht und tut, nicht persönlich nehme. Also, dass ich mich nicht selber angegriffen fühle, sondern dass ich die Haltung habe, es meint jetzt nicht mich persönlich. Ja, also, und versuchen, sich da auch von zu lösen, sich nicht treffen zu lassen. Und das ist einfacher gesagt als getan, ja,
Ja,
aber es
ja.
wirklich sich von der Situation zu lösen und so abzukoppeln, auch innerlich, diesen Schritt sozusagen zurückzumachen und zu sagen, das Kind meint jetzt, das meint es nicht so, ja. Um innerlich diesen Abstand zu gewinnen, um dann sich auch nicht so provozieren zu lassen oder was auch immer. Und das ist nicht immer in allen Situationen möglich, das ist mir völlig klar. Aber wenn ich dann merke, da passiert was innerlich, mir und ich koche innerlich, dann kann es auch sein, abzugeben und in dem Moment zu sagen, boah, Geht jetzt gerade hier nicht weiter und Kollege XY, du musst jetzt hier übernehmen, weil also ne, noch ein bisschen mehr und ich verliere mich.
Ja. Das finde ich jetzt gerade einen total spannenden Punkt. Also meinst du, man könnte sagen, Dinge zu sehr, zu oft persönlich zu nehmen, ist auch so ein Risikofaktor, um in einen Burnout zu kommen? Weil wir haben ja auch oft Konflikte zwischen Fachkräften. Ja, wenn ich das jetzt jedes Mal so heftig auf mich beziehe und eben nicht auf einer sachlichen Ebene über die Dinge spreche und fachliche Lösungen finde, würdest du sagen, das erhöht so ein Stück weit das Risiko oder das könnte auch so ein Zeichen sein, wenn ich anfange, so ein bisschen schnell angegriffen zu werden, oder bin ich da jetzt auf einem ganz falschen Weg mit dem Gedanken?
Jein, also ja, gerade dieses Gedankenkarussell und gerade dieses Überinterpretieren kann auch schon ja ein Risikofaktor sein. Da hast du schon recht. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es sowieso immer ganz gut, wenn man für sich innerlich nochmal auch überlegt und nachfragt, meint die das jetzt wirklich so, wie sie es gesagt hat? Habe ich das jetzt wirklich so richtig verstanden? Oder habe ich es auch vielleicht gerade mit einem falschen Ohr gehört oder zugehört? Und das ist mein Tipp, einfach nochmal nachfragen. Also habe ich dich so, das ist ja im Prinzip ja dieses aktive Zuhören, habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das jetzt so und so, wie ich das jetzt verstanden habe? Ne? Bevor ich mich jetzt hier einmal richtig aufrege,
Bevor ich das
frag,
nach Hause
genau.
nehme und nicht schlafen kann, ja.
Genau, frag ich doch noch mal einmal nach, weil da kann ich mir diese ganze Energie sparen, die ich darauf verballer, sozusagen, ja. Und klar, also Burnout sagt ja auch schon der Name, Ausbrennen hat ganz, ganz viel mit Energieverbrennen sozusagen zu tun. Und wir verbrennen unheimlich viel Energie am Tag über unser Gehirn alleine, wenn das arbeitet. Ist gar nicht so viel unser Körper häufig, das natürlich auch, weil wir rumspringen, ne, mit den Kindern und so weiter. Das ist auch anstrengend, aber also ganz häufig ist es auch das, was bei uns im Kopf abgeht und worum wir uns dann eben Gedanken machen. Und wenn wir da schon mal einen Aufreger weniger haben, ja, umso besser.
Ja, okay, das finde ich ganz interessant. Ganz am Anfang, und darum ging auch ja dein Vortrag, hast du gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Kinderschutz und sozusagen dem Schutz der Fachkräfte. Habe ich das richtig gesagt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, genau.
Kannst
Ja,
du das
das.
noch mal ein bisschen erklären, wie genau das zusammenhängt? Weil ich glaube, das ist ganz vielen, also vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, dann schon klar, aber es ist nicht so richtig im Bewusstsein. Vor allem habe ich das Gefühl, manchmal bei Trägern oder auch bei Eltern, ja, wenn wir sagen, wir reduzieren Öffnungszeiten, wir machen vielleicht Gruppen nicht mehr ganz voll oder so, und das ist am Ende ist es ja Kinderschutz und schützt aber auch Fachkräfte. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja genau das Thema gewesen, also es gibt einen Zusammenhang von Überforderung, Stress, Hilflosigkeit mit nicht feinfühligem Verhalten von Fachkräften. Und was ist nicht feinfühliges Verhalten? Es kann grenzüberschreitendes Verhalten sein. Ja, wenn ich nicht mehr feinfühlig bin, dann bin ich wahrscheinlich grenzverletzend oder überschreitend tätig, vielleicht sogar auch strafrechtlich, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich nicht mehr pädagogisch wertvoll unterwegs, ja. Und es gibt eben unterschiedliche Studien, die mittlerweile auch diesen Zusammenhang bestätigen, dass eben pädagogische Fachkräfte, wenn sie eben unter anderem unzureichende Arbeitsbedingungen vorfinden und auch wenn sie eben selber erschöpft sind, dass sie dann eben die Signale und auch die Bedürfnisse von Kindern nicht mehr oder auch teilweise gar nicht mehr erst wahrnehmen können und auch natürlich dann in ihrem Stress, in ihrer Überforderung, in ihrer Erschöpfung auch gar nicht mehr sehen, was ist denn überhaupt das Thema jetzt gerade bei den Kindern? Womit beschäftigen die sich denn eigentlich gerade den lieben langen Tag? Was machen die denn überhaupt? Ja, und die
Ja.
sind quasi auch so mit sich und ihren ganzen Aufgaben und ihrem ganzen Wahnsinn beschäftigt und sind ja dann auch gar nicht mehr so offen. Das meinte ich vorhin, wenn ich mir überlege, wie ich in diesem Zustand, ja, also ich hatte auch eine mittelschwere Depression, das muss man auch dazu sagen, wenn ich in diesem Zustand hätte noch mit Kindern arbeiten sollen. Also da ist es klar, dass ich nicht mehr bei mir und nicht mehr feinfühlig agieren kann, weil ne, da
Ja.
bin ich so mit mir selber beschäftigt in dem Moment. Da ist fast gar nicht mehr daran zu denken, überhaupt noch sozialfähig irgendwie zu sein. Und wenn ich mir das vorstelle, dass davon aber mit Sicherheit ganz, ganz viele da draußen rumlaufen, weil sie eben gar nicht wissen, dass es ihnen so schlecht geht oder dass sie auch Hilfe bräuchten eigentlich oder dass sie auch noch gar keine Diagnose haben. Dann macht mir das einfach echt Angst, weil also die Kinder merken ja auch, dass wir gestresst sind, dass es uns nicht gut geht. Und wenn die dann auch gerade in so einer Dauerstress Situation da in der Kita sind und das auch erleben, dass wir immer in diesem ganzen Stress und Wahnsinn auch drin sind, dann überträgt sich das ja gerade auch auf die ganz, ganz Kleinen und diese ganzen Schwingungen, die da, ich nenne das immer so wie so ein Nebel durch den Raum,
Ja.
sich ausbreitet, dann überträgt sich das auch auf die Unruhe, auf die Sicherheit oder Unsicherheit dann in dem Fall der Kinder. Das weiß ich zum Beispiel auch selber von mir, von damals noch, wenn ich die Kinder auch zum Schlafen gelegt habe, wenn ich selber total unruhig war, weil ich vorher noch, keine Ahnung, tausend Sachen erledigen musste, dann noch hin und her, dann musste noch das Kind wieder gewickelt werden, dann musste man wieder aufstehen, ne? Wenn man dann schon irgendwie so mit so einem erhöhten Blutdruck am Kinderbett ankommt und dann dem Kind vermitteln will, hey, du sollst jetzt aber schlafen, aber innerlich geht bei mir voll die Pumpe, und ich bin
Ja.
gar nicht so ruhig, dann überträgt sich das auf das Kind und dann wird das auch da seine Purzelbäume im Bett schlagen. Ja, weil ich das ja gar nicht ausstrahle, da bin ich ja auch gar nicht authentisch in dem Moment.
Ja, und ich dachte auch gerade diese Schlafsituation ist ja einerseits so eine vulnerable Situation für die Kinder. Und für Fachkräfte ganz oft mit so viel Stress besetzt, weil, wie du es gerade geschildert hast, der ganze Tag über waren tausend Sachen. Man hängt da vielleicht in Gedanken noch drin. Vielleicht denkt man aber auch dran, die Kollegin muss gleich in die Pause oder ich muss gleich in die Pause. Bis dahin müssen die schlafen. Das ist auch so was. Ich bin immer sehr dafür, Pausenzeiten vielleicht nicht von allen Leuten auf die Schlafenszeit zu legen, weil das einfach nur Stress noch weiter erhöht. Wir können Pausen vielleicht auch woanders hinlegen.
Ja, und vor allen Dingen brauchen ja häufig auch gerade die Krippis, also ich habe mich ja ganz, beschäftige mich ja ganz viel auch mit dem U3-Bereich und mit den ganz Kleinen, die brauchen ja auch häufig zum Einschlafen ihre spezielle Bezugsperson, ja,
Ja.
und dann muss das die Carina sein
Ja.
oder die Fea oder wer auch immer, und bei einer anderen Person, gerade am Anfang in der Eingewöhnung oder so, kriegst du das Kind auch nicht schlafen gelegt, ne? Weil die
Ja.
brauchen diese Person, die sind so abhängig von dieser Person.
Ja. Ja, also das spielt da schon alles richtig, richtig heftig mit rein. Und ich finde es schade, dass das nicht so, dass das manchmal nicht so wahrgenommen wird, sondern dass man eher versucht, dann eben, wie sagt man denn dann, ja, eher Symptome irgendwie zu deckeln, als die Ursache zu bekämpfen, tatsächlich, ne? Ja, das
Ja, so
bisschen.
da haben wir mittlerweile, glaube ich, auch so viele Teufelskreise geschaffen. Ja? Also dadurch, dass wir ja schon in vielen Einrichtungen, nicht in, natürlich nicht in allen, aber in vielen Einrichtungen Personalmangel haben, wirkt sich das natürlich dann wieder auch auf die Erschöpfung der Fachkräfte aus. Wenn da noch eine Person geht und oder ausfällt oder krank wird, dann fangen die Leute noch mehr an zu rotieren. Und das Klima wird aber dadurch ja nicht besser, ja, sondern eher noch schlechter wahrscheinlich. Auch die Unzufriedenheit steigt ja in dem Moment und dann aber noch eine weitere Person dann wieder noch einarbeiten zu müssen in dieser, ne, in dieser Situation erfordert ja dann auch noch mal Ressourcen. Ja, das sind so mehrere Teufelskreise, die da quasi ineinander laufen. Und das macht es, glaube ich, auch so schwierig, da gerade irgendwie so eine Exit-Strategie zu finden. Und Und wir müssen echt aber dann auf die Leute auch aufpassen. Also wenn mir eine Fachkraft wegen Burnout wegbricht, und ich dann ja noch weniger Fachkräfte in der Einrichtung habe, dann laufen die ja auch Gefahr,
Ja.
noch erschöpfter zu werden, ne? Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass wenn jemand mit Burnout erkrankt ist, also wenn jemand wirklich die Diagnose, also Burnout ist ja keine offizielle anerkannte Krankheit, aber wenn jemand, wenn jemand eben das auch festgestellt bekommen hat, häufig geht das, wie gesagt, mit auch mit Depressionen zusammen, dann braucht es in der Regel 37 Tage, bis das, also bis dann die Leute wieder zurückkommen, ne? Also 37 Arbeitstage. Und das sind einige Wochen ja auch wieder. Und ja.
Kommt mir aber doch auch erstaunlich wenig vor,
Ja, im
jetzt so,
Durchschnitt.
ne? Ja.
Im Durchschnitt, ja.
Und dann ist es ja, also ich habe jetzt gerade gedacht, es klingt jetzt auch so, als wären wir alle super krass Burnout gefährdet, was wir bestimmt ein Stück weit sind, aber das hängt ja auch mit individuellen
Total.
Risikofaktoren zusammen, ne? Also das können
Ja.
wir auch nochmal festhalten. Es gibt Leute, die sind da eher gefährdet wie vielleicht andere.
Total, genau. Also es kommt ja auch auf die eigene Persönlichkeit drauf an, auch auf das eigene Umfeld, auf die eigene Situation, die wir zu Hause auch vorfinden, auch die Situation, in die wir uns selber reinmanövrieren,
Ja.
ja. Also da darf man auch mal so an den Strukturen feilen. Was man sich dann auch überlegen kann, ist, welche Unterstützung schaffe ich mir denn auch im Alltag, ja, also bei mir war es dann zum Beispiel auch mein Freund, der dann auch viele Dinge dann mit übernommen hat, wo dann auch darüber gesprochen werden musste. Ja, also wer macht jetzt eigentlich was? Ne, also das sind dann auch so Sachen, da sollte man dann auch mal zu Hause in seinem Umfeld mal ins Gespräch gehen und sagen, ne, also das mach ich nicht mehr oder das kann ich nicht mehr. Da müssen wir eine andere Lösung für finden, ja, oder weiß ich nicht, wenn mich das mit dem Putzen immer total stört und nervt, ist es vielleicht eine Möglichkeit, die 5 Stunden, die ich in der Woche mit Putzen verbringe, vielleicht mich lieber aufs Sofa zu legen und zu entspannen und mir eine Putzfrau anzuschaffen oder sonst was, ja, oder Putzhilfe oder sonst irgendwas, um mich zu entlasten. Also auch da nochmal zu schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten kann ich mir dann auch schaffen. Und ja, aber das Thema Burnout, du hast es ja gerade gesagt, kommt aus dem sozialen Bereich. Also da hat es seinen Ursprung sozusagen. Ja? Also zwar in der Pflege, aber im sozialen Bereich ist das erste Mal quasi auch entdeckt worden. Und oder da kommt es halt her.
Ach, guck mal,
Ja.
das wusste ich jetzt so tatsächlich auch nicht. Aber das ist ja super spannend, dass das tatsächlich da so ein bisschen den Ursprung hat. Ja, ich glaube, wir haben ganz gut das Thema abgedeckt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre wichtig, dass wir da mal noch drüber sprechen?
Also ja, wir haben schon ganz viel besprochen, was mir ganz wichtig ist, eben dass wir diesen Zusammenhang wirklich erkennen für den Kinderschutz. Denn wir sprechen immer über Kinder und immer über Kinderschutz. Aber was bringt es mir denn, wenn ich keine Fachkräfte habe,
Ja.
die den Kinderschutz auch tatsächlich umsetzen können? Weil sie selber psychisch gar nicht in der Lage dazu sind.
Ja.
Und das ist so das, was mich eben beschäftigt und umtreibt, wo ich mir dann auch oft denke, ja, da kann ich halt noch die beste pädagogische und bedürfnisorientierteste Haltung haben, wenn es mir aber selber nicht gut geht und wenn ich da schon in dieser Burnout-Geschichte drin bin oder kurz davor oder es gibt ja, wie gesagt, auch so Stufen. Man ist ja nicht von heute auf morgen im Burnout. Das kann sich auch über Wochen, Monate, Jahre teilweise hinziehen, wenn man da eben seine ganzen Signale auch ignoriert. Ja, dann, also da mal genau hinzuschauen und wirklich zu gucken, auch für unsere Einrichtung auch, wie können wir denn auch unsere Mitarbeiter schützen, damit sie dann auch wieder die Kinder schützen können. Weil, wie gesagt, wir wissen mittlerweile aus etlichen sämtlichen Studien, auch aus gerade aus Kinderschutzstudien, dass wir bei den Fachkräften erstmal anfangen müssen. Und das ist mir quasi so wichtig, dass wir da in das Verständnis kommen und dass wir genau deswegen auch die Öffnungszeiten zum Beispiel reduzieren und genau deswegen auch hinschauen, was machen wir denn jetzt auch nicht mehr? Was können wir einfach auch nicht mehr leisten? Es ist ja auch dieses Barometer, ne, was man teilweise auch in den Kitas findet, was dann so ein Ampel System auch ist, ne? Wenn so und so viel Fachkräfte fehlen, wenn so und so viel Fachkräfte fehlen, dann machen wir dies, dann können wir noch dies und dann können wir noch das leisten. Also da auch wirklich nochmal ganz genau drauf zu schauen, was ist denn dann auch einfach nicht mehr möglich und das dann auch nicht auf Teufel komm raus, dann auch doch noch irgendwas machen, ne? Oder auch dann sich abends und nachts noch hinsetzen und die Sachen zu machen. Also dann auch irgendwann wirklich zu sagen, so jetzt ist Schluss.
Ja.
Weil das ist das, was wofür wir in dem pädagogischen Bereich ja auch so brennen. Ja, und dass wir es dann doch noch machen wollen für die Kinder, für die Eltern. Weil wir sonst auch vielleicht ein schlechtes Gewissen haben oder uns das sogar auch eingeredet wird, das kenne ich auch. Da aber wirklich auch mal hinzuschauen und hinzuspüren und auch wirklich mal im Team sich zu überlegen, was können wir tun, damit es uns hier gut geht?
Ja, im Grunde eben nicht nur auf Bedürfnisse von Eltern und von Kindern zu schauen, sondern auch auf die eigenen und dann auch
Ja.
dieses berühmte Thema mit dem Nein sagen. Ja, was
Grenzen.
glaube ich, genau, die eigenen Grenzen überhaupt mal erkennen und die dann auch einzuhalten und auch zu kommunizieren an andere. Das sind ja alles Dinge, die da wichtig sind und die da mit reinspielen. Was wir auch jetzt noch gar nicht besprochen haben, wo gehe ich denn hin, wenn ich denke, ich könnte Symptome haben für einen Burnout und ich bin mir vielleicht nicht ganz sicher, was mache ich denn dann?
Ja, also das Erste ist, wie gesagt, ich kann erstmal schauen, dass ich für mich Dinge schon mal verändere, wenn ich das Gefühl habe, also dass ich wirklich da auch mal die Notbremse ziehe. Aber wo gehe ich hin? Ganz konkret, man geht erstmal am besten zum Hausarzt, schildert das und der gibt einem dann in der Regel dann eine Überweisung zum Psychologen. Der macht dann oder die macht dann ja wie so eine Art Fragebogen, fragt dann verschiedene Dinge ab und macht dann daraufhin eine Einschätzung, wie schlecht es einem tatsächlich geht. Also man kriegt dann mehrere Fragen gestellt und die gehen dann auch teilweise ins Detail, ne? Dann soll man auch erzählen, wie so der Alltag abläuft und bei mir kamen dann halt ja auch noch die ganzen Panikattacken dazu. Also das war dann schon mal noch eine Ecke heftiger. Aber ja, man geht in der Regel erstmal zum Hausarzt und dann, ja, hoffentlich kriegt man dann auch relativ schnell, wenn man das möchte, einen Platz für eine Therapie zum Beispiel. Also man entscheidet sich dann auch, möchte man eine Therapie machen? Man muss keine Therapie machen, man wird nicht gezwungen, aber in der Regel möchte man ja dann auch Hilfe bekommen.
Ja.
Und es kann leider dann auch teilweise relativ lange dauern, bis das dann alles passiert. Bei mir ging es Gott sei Dank relativ schnell, weil ich eben auch so einen Dringlichkeitscode hatte. Dann ruft man auch bei dieser 116, 117 oder wie diese Hotline da, diese Gesundheitshotline da ist an. Und die vermitteln einen dann auch weiter und schauen dann quasi im Umkreis, welche ja, Psychologen, Psychologinnen sind auch frei und dann wartet man im Prinzip auf einen Platz, auf einen freien Platz. Dann hat man nochmal 3 bis 4 so, ja, ist, ich weiß gar nicht, so, das nennt sich auch so, ich weiß nicht genau, wie es heißt, so Probestunden. Die man dann auch mit einem Therapeuten sozusagen dann auch bekommt. Ja, und also Psychotherapeuten und schaut dann auch, ob es passt, also ob man also miteinander auch arbeiten möchte, weil es kann ja auch sein, dass ich sage, mit der
Was
komme ich
das
überhaupt
denn?
nicht zurecht. Ja,
Ja.
also das ist dann schon auch. Und wenn man sich dann aber dafür entscheidet, dann hat man 12 Stunden, dann Therapie erstmal. Und ich habe mich eben für die Verhaltenstherapie damals entschieden, weil ich eben auch gesagt habe, ich muss an mir quasi auch was verändern. Ich muss an meinem ganzen Alltag was verändern. Und ja, geht dann dahin und bekommt, also erzählt von seinem Alltag und bekommt dann auch viele Fragen. Und letztendlich ist es auch so ein bisschen wie so ein Coaching, kann man sich das auch vorstellen. Ja, also ja, und dann ist halt die Frage, wie schlimm ist das alles und möchte oder braucht man auch noch Medikamente, die man auch noch nehmen möchte zusätzlich. Also das ist dann auch noch mal eine Hilfe, um da auch rauszukommen. Mir hat es persönlich sehr gut geholfen. Ich spreche da ja auch ganz offen drüber. Ich bin mittlerweile jetzt nach knapp über einem Jahr jetzt auch wieder von den Medikamenten weg. Aber ich, also für mich war das super, dass es die gibt, die Medikamente. Die Psychopharmaka haben mir sehr stark geholfen. Und ja, das muss aber jeder für sich entscheiden dann. Und das muss auch nicht immer so weit sein. Aber das wäre dann auf jeden Fall auch eine Überlegung als zusätzliche Unterstützung. Und da geht man dann auch noch zum Psychiater und bespricht das dann und berät sich dann auch mit dem oder mit der. Ja, was da auch sinnvoll ist. Und man kann auch in kleinen Dosen das auch erstmal ausprobieren. Man muss da nicht direkt die volle Dröhnung quasi sich geben. Genau. Und aber der erste Weg ist tatsächlich erstmal über den Hausarzt oder Hausärztin zu gehen. Und ja, die leiten einen dann an die richtigen Stellen weiter.
Ich finde das eine ganz wichtige Info. Ich dachte gerade, wer weiß, wer das hört und genau das einmal braucht.
Ja, also
Insofern.
ich wusste das auch nicht, wie dieser ganze Weg ist. Ich dachte
Ja.
auch, also ich habe auch bei meinem Hausarzt angerufen und meinte, also es muss jetzt irgendwas passieren, weil so wie es mir damals ging, konnte es nicht mehr weitergehen. Es muss jetzt irgendwas passieren, und zwar schnell sozusagen. Weil ich habe das dann auch irgendwann nicht mehr eingesehen, dass es mir so schlecht ging irgendwie. Also irgendwann, ja,
Irgendwann
also
kommt
ich.
der Selbsterhaltungstrieb.
Irgendwann habe ich auch gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Dann ist auch der Leidensdruck so hoch, ne? Und dann
Aha.
habe ich ja auch diese ganze Maschinerie, ne, die dann da so abläuft. Also ich hatte keine Ahnung, was mache ich denn, ne? Wo
Ja.
gehe ich hin? Was machen die mit mir da? Also ich hatte da auch unheimlich Respekt vor und dachte, ja, jetzt, ne, Carina geht jetzt zum Psychiater. Also, so weit ist es schon gekommen. Und auf der anderen Seite war das die beste Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Also ich kann da wirklich nur jeden und jede bestärken, dass na, man selber kommt sich da erstmal vielleicht ein bisschen komisch vor oder auch, ich hatte auch das Gefühl, ich habe es nicht geschafft irgendwie. Ne? Also ich habe versagt und jetzt sitze ich hier beim Psychologen, beim Psychotherapeuten und beim Psychiater. Ja, also das war auch erstmal so ein Moment für mich, wo ich dachte, ja, schön. Und letztendlich können die einem aber nur helfen. Na, die wollen einem ja auch alle nur helfen. Aber das ist auch ganz wichtig, was ich an der Stelle nochmal sagen möchte, ist, es ist auch ein großer Eigenanteil. Also es ist nicht so, dass man da hingeht und dann die Tabletten nimmt und dann schwupps ist alles besser,
Ja.
sondern es ist wirklich harte Arbeit, ja auch seinen Alltag umzustellen und die Dinge dann auch umzusetzen und zu tun und zu machen und das auch dann wirklich umzusetzen. Ne? Und aber jede Stunde habe ich da irgendwas auch für mich rausgezogen und erarbeitet, was dann einen letztendlich auch weiterhilft, auch wieder auf andere Bereiche zu übertragen. Oder auch Dinge dann auch einfach gelassener, lockerer zu sehen oder auch einfach mal, ja, zu sagen, ja, dann ist das jetzt halt einfach mal so. Ja, also das hätte ich früher nicht gekonnt oder auch einfach mal eine E-Mail nicht zu beantworten und zu sagen, ja, die muss jetzt halt warten. Ja, die wartet jetzt. Die ist jetzt gerade echt nicht wichtig. Die kann auch mal eine Woche warten und dann ist es auch noch in Ordnung, die zu beantworten. Oder auch dieses ganze Priorisieren an der Stelle zu lernen. Ne? Was ist jetzt eigentlich Priorität? Und Priorität hat man immer erstmal, also man ist selbst die wichtigste Person in seinem Leben. Das muss man sich manchmal wirklich erstmal klar machen. Weil eben man auch teilweise in seiner Kindheit gelernt hat, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne?
Ja.
Eigenlob stinkt und diese
Ja.
ganzen bescheuerten Glaubenssätze, die man ja auch so mit sich rumschleppt. Da darf man dann auch viel Biografiearbeit machen. Also
Ja.
ja, das ist einfach ein Prozess. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen und es passiert nicht, ich nehme jetzt mal eine Tablette oder ich gehe jetzt mal zum Therapeuten und dann helfen die mir und dann ist sofort wieder alles gut, sondern es ist wirklich Arbeit an sich selbst. Und das ist auch dann nochmal anstrengend.
Ja.
Weil man eben Verhaltenstherapie, die ich eben gemacht habe, Änderungen am Verhalten und wir sind ja Gewohnheitstiere.
Ja,
Ne?
ja,
Also das
ja.
ist einfach so.
Und
Ja,
das
wir
sind ja
sind
oft Muster, die man ganz früh gelernt hat, die man ganz tief drin hat. Das dann zu verändern,
Gewohnheiten.
ist recht richtig Arbeit. Ja.
Ja.
Ah, okay. Carina. Danke, dass du so offen jetzt darüber berichtet hast, über deinen Weg und das auch so einmal eingeordnet hast in diese ganze Kindertageseinrichtungswelt, ja, wie das alles irgendwie zusammengehört. Wenn man dich kontaktieren möchte, zu welchen Themen kann man dich denn zum Beispiel buchen? Wo findet man dich? Was gibt es für Angebote von dir? Erzähl doch mal. Mach doch noch so einen kleinen Werbeblock.
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Also erstmal findet man mich natürlich auf meiner Homepage, carinaneumann.de. Und mein Podcast hast du ja schon erwähnt für Kindertagespflege, den findet man auch unter kindertagespflege-podcast.de. Und ja, was biete ich für Themen an? Also mir ist das Thema Feinfühligkeit, Kinderschutz ja sehr, sehr ein sehr, sehr großes Anliegen, wie ihr schon mitgekriegt habt. Deswegen bin ich eben auch in diesem ganzen Bereich Kinderschutz unterwegs. Habe jetzt auch viele, viele Teams begleitet, auch mit ihren Kinderschutzkonzepten und auch alles, was so mit dem Kinderschutz zu tun hat. Ja, damit beschäftige ich mich sehr, sehr stark und dann eben auch mit den ganzen Themen Entwicklung, und auch Bindung, denn ich finde, dass diese Themen unheimlich stark zusammenstehen. Denn zum Beispiel auch nur, wenn ich weiß um die Entwicklung von Kindern und die Bindungspsychologie, die da auch dann hintersteht, kann ich auch adäquat ja reagieren und dann kann ich auch wieder Kinder schützen. Genau, also das sind so meine drei Hauptthemen und natürlich findet ihr mich auch bei Spektrum Kita. Ja, das sind so die
Die Haupt.
Bereiche, wo ich tätig bin und ja, Seiten, wo ihr mich finden könnt. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich Teams, Eltern auch mittlerweile da begleiten kann, dafür sich auch Strategien zu finden. Ja, und teilweise coache ich auch dann in dem Bereich, ja.
Voll gut. Dann danke ich dir nochmal sehr, dass du da warst. Ich glaube, dass das eine sehr inhaltsreiche Folge ist, gerade wenn man vielleicht da gerade irgendwie einen Struggle hat oder vielleicht überlegt, bin ich da betroffen, bin ich vielleicht gefährdet. Ich glaube, da gibt es einige gute Anhaltspunkte jetzt. Insofern vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wir hören uns wahrscheinlich. Wir bleiben wohl in Kontakt.
Wahrscheinlich, ja.
Und für alle anderen kommt jetzt noch mein kleiner Werbeblock. Du kannst, wenn du möchtest, gerne meinen Newsletter abonnieren unter meiner Homepage fairfinger.de. Da gibt es einen Leitfaden, mit dem du dein eigenes pädagogisches Handeln in 3 Schritten überprüfen kannst, weil eben auch im Sinne vom Kinderschutz immer wieder auch die Frage kommt, was darf ich denn jetzt noch als pädagogische Fachkraft und was geht denn gar nicht mehr? Und deshalb habe ich den Leitfaden entwickelt und alle, die möchten, können sich den herunterladen. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Und ja, ich wünsche euch allen und dir, Carina, alles Gute und ja, bis dann. Ciao.
Bis dann, tschüss!